Also die ersten 20 Jahre haben sie gefleht für die Kinder. Ob sie die zweiten 20 Jahre auch gefleht haben, weiß ich nicht. Jedenfalls, der Herr hat Gebet erhört. Und Jahwe ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger, die Frau Isaaks. Und die Kinder stießen sich gegenseitig in ihrem Innern. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir dieses? Jetzt hat sie Probleme mit den Kindern. Und was macht man, wenn man mit den Kindern Probleme hat? Sie sind noch nicht mal geboren, aber sie hat schon Probleme mit ihnen. Was macht man? Man geht ins Gebet. Wieder geht sie ins Gebet und sie macht es genau das Richtige. Sie ging hin, den Herrn zu fragen. Vorbildhaft. Herr, was bezweckst du? Herr, du siehst, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Kindern. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe und zwei Völkerschaften werden sich aus deinem Schoß scheiden. Ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das heißt, die Erstgeburtsreihenfolge wird umgedreht werden. Also, und dann werden diese Kinder geboren. Der Jakob heißt der Fersenhalter, der Betrüger. Der hat bei der Geburt die Ferse des Esau gehalten. Er war der hinter dem Esau herausgekommen. Esau war der Erste. Esau heißt behaart und er war auch behaart, rau seine Haut, aber auch sein Wesen war auch so rau. Ja. Später hieß er auch Edom. Edom heißt rot, rötliche Haut. Vers 25, er war rot. Und jedenfalls Esaus Siedlungsgebiet später wird auch Edom heißen, wo er dann wohnt, im Gebirge Seir. Das heißt auch rau, das Gebirge Seir in Edom. Das heißt deshalb Edom, weil dort gibt es rötliche Felsen. Daneben gibt es dann das Rote Meer. Vers 27, und die Knaben wurden groß, die Knaben wachsen auf. Und Esau wurde ein Mann der Jagd. Ein Jagdkundiger, ein Mann des freien Feldes sozusagen, der sich auf dem freien Felde umhertreibt. Jakob aber ein schlichter Mann, also einer, der sich bei den Zelten aufhielt. Das Wort im Hebräischen heißt, das hat große Bedeutung. Das Wort heißt gesittet, fromm, schlicht, einfach, so einfach still. Ja. Der blieb halt zu Hause bei der Mama. Und da hat es ihm gut gefallen und da hat er gelernt, wie man die Kleider, den Webstuhl, wie man da Kleider macht und so. Und ja, er war gerne zu Hause. Und wir lesen dann, und Isaak liebte Esau. Das ist interessant, wenn man das betrachtet, hier beginnen schon die Fehler. Der Isaak sieht seine Kinder und er sieht, wie verschieden sie sind. Der Isaak schaut und sieht den Esau und sagt, Esau ist wie mein Papa Abraham, so ein richtiger Draufgänger, mit dem kann man, der kann Knechte nehmen und so gegen die Feinde kämpfen und das ist so ein Mann der Jagd, der ist unterwegs draußen und so. Das wäre der richtige Chef. Für Clanchef, für meine Familie, der Stammeshäuptling sozusagen. Und er freut sich an dem Burschen. Ist auch ein bisschen ähnlich wie die Mama. Die Mama war auch eine starke Persönlichkeit. Aber er war gar nicht so wie Isaak. Aber das gefällt ihm. Isaak selber war ja der ruhige, besinnliche Nachdenker und stille. Und der Jakob, der war wie der Vater Isaak, der stille, der zu Hause bleibt. Mit dem kann der Vater nichts anfangen. Der ist so gleich wie ich. Der hätte aus den beiden Söhnen Männer Gottes machen sollen. Hätte sich einsetzen sollen für beide. Jetzt sieht er den einen, der liegt ihm. Der gefällt ihm. Der bringt gutes Essen heim, das war auch noch schön. Und Abraham, der Isaak hat gern gegessen. Das ist ja auch ein Zeichen von Segen, oder? Wenn so richtig der Herr das Feld segnet und es gibt viel Ertrag und dann segnet er die Jagd und es gibt Gutes zu essen, da freut er sich an dem Segen, oder? Und er liebt den Esau, heißt es. Und er bringt ihm Gutes zu essen nach Hause. Er aß gern von dem, was er erjagte. Liebe geht hier in dem Fall durch den Magen. Das war sein Motto. Aber wir wollen nicht zu negativ sein über Isaak. Aber er hat eindeutig hier einen Fehler gemacht. Und wir machen oft auch denselben Fehler. Es gibt ja oft Kinder, die uns nicht so liegen. Und da machen wir den Fehler. Hoffentlich machen wir den nicht. Dass wir einen Unterschied machen. Ja, Esau liebt auch das Essen. Für Esau, von dem wird dann berichtet, dass er viel hingegeben hat, um Essen zu bekommen. In dem Punkt sehen sie sich ein bisschen ähnlich. Aber Isaak ist also der Schwächere, der Friedliebende. Und Jakob ist ebenso wie der Vater. Und der Isaak wünscht sich einen starken Mann. Und deshalb denkt er sich, der wird der Erstgeborene, der wird der Stammhalter sozusagen. Von Rebekka heißt es, Rebekka aber liebte Jakob. Allein diese Tatsache ist schon ein großer Fehler. Der eine ist, er liebt den Sohn, sie liebt den Sohn. Sie machen einen Unterschied. Rebekka liebt das Muttersöhnchen. Das ist ein bisschen ähnlich wie ihr Mann. Ja, das muss man ja lieben, oder? Ist leichter zu handhaben auch. Ja, wunderbar. Hier beginnt das Leid. Lieblingskinder und auch das eine Leid, Lieblingskinder, eine Fehler, Lieblingskinder mal haben. Zweite Fehler, Sinnlichkeit bei Isaak. Essen ist wichtig. Man sagt, aber das ist doch der Segen des Herrn. Ja, der Segen des Herrn ist es, das stimmt. Aber das kann eine Eigendynamik haben. Wenn man vor lauter Segen nur noch den Segen sieht und nicht mehr den Herrn. In 5. Mose 32 heißt es mal, da wurde Jeschurun fett. Und was passierte? Es vergaß den Herrn. Israel wurde fett. Israel wird reich und vergisst den Herrn. Das darf nicht sein. Vers 29, Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war müde. Und jetzt, es geht jetzt ja uns um den Esau. Wir wollen jetzt sehen, wie steht Esau zum Segen? Esau kommt heim vom Feld, entweder von der Arbeit oder wahrscheinlich von der Arbeit, nicht von der Jagd. Ja. Und er sprach zu Jakob, lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin müde. Daher nannte man ihn Edom, Rot, der Rötliche. Aber Jakob sprach, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Nun, das Erstgeburtsrecht, das war etwas Besonderes. Der Erstgeborene, der war das besondere Eigentum des Herrn in der späteren Geschichte Israels. Hier, später war es so, dass der Erstgeborene zwei Teile des Erbes bekommt und der andere bekommt ein Teil. Also zwei Drittel und ein Drittel. Und das Erstgeburtsrecht beinhaltet das Vorrecht, dass man das geistliche Haupt, also das geistliche Haupt der Familie zählt in der Zukunft, ja, für die nachfolgende Generation. Der ist der Erstgeborene, der ist ein geistlicher Vater. Ja. Und Gott hatte sogar verheißen, dass Könige aus dem Erstgeborenen kommen sollten. In unserem Fall ist das Erstgeburtsrecht noch was ganz Besonderes, denn der Erstgeborene bekommt den Segen Abrahams. Der Erstgeborene bekommt den Erstgeburtssegen und das ist der Segen Abrahams. Und der Segen Abrahams ist was Besonderes, das haben wir festgestellt. Der Segen Abrahams ist der Segen, den Gott dem Abraham verheißen hat, von der großen Nachkommenschaft, durch die ganze Welt gesegnet werden soll. Der Esau, wie denkt er über den Segen? Der hat sich überlegt, zukünftige Sachen, geistliche Segnungen, interessiert mich nicht. Ich muss sowieso sterben. Was interessieren mich die Nachkommen der Nachkommen der Nachkommen? ich habe jetzt Hunger und ich will jetzt was essen. Vom Erstgeburtsrecht wird mein Bauch nicht voll. Esau lebt nach dem Prinzip hier und jetzt. Hier ist wichtig, heute ist wichtig, morgen ist nicht so wichtig. Großer Fehler. Für den gegenwärtigen Genuss und für die Befriedigung verkauft er die Zukunft. Der Hebräerschreiber nimmt das als warnendes Beispiel. Er warnt die Geschwister, sagt, passt auf, dass ihr euer Erstgeburtsrecht nicht verkauft. Ihr seid die Gemeinde der Erstgeborenen. Schaut, dass nicht einer unter euch seid, der so einer ist wie Esau. Der lebt für die Hurerei dieser Welt. Der lebt für die Dinge dieser Welt. Der lebt für den jetzigen Genuss. Ich weiß nicht, ob Esau ein Hurer war. Es heißt dort nur, dass nicht unter euch ein Hurer sei oder einer, der wie Esau das Erstgeburtsrecht, ein weltlich Gesinnter, der das Erstgeburtsrecht verkauft. Aber sicher ist es, ihm waren die Segnungen Gottes nicht wichtig. Man braucht Glaube. Um für die Segnungen Gottes wirklich sich zu interessieren, braucht man Glaube an das Wort Gottes. Gegenwärtige Befriedigung, das war sein Motto. Auf der anderen Seite der Jakob. Jakob ist interessiert am Segen. Und er weiß genau, was muss ich machen, dass ich den Segen kriege. Mama hat mir gesagt, da gab es ein Wort von Gott. Der Ältere wird den Jüngeren dienen. Dann werde ich der Erste sein. Ich bin der Erstgeborene. Und der Herr wird mir das Erstgeburtsrecht geben und dann kriege ich den Erstgeburtssegen. Und wenn ich den Erstgeburtssegen habe, das ist ein Segen von Gott. Das ist was Wichtiges. Das muss ich haben. Der wollte den Segen Gottes. Die Art und Weise, wie er sich ihn holte, das ist was anderes. Die war nicht richtig. Aber seine Motivation grundsätzlich war schon gut. Er wollte den Segen. Er wollte etwas von Gott haben. Jakob hatte auch seine negativen Seiten, natürlich. Er war ein Betrüger mit List. Er war schwach von sich aus, hätte er damals nicht lügen wollen, als dann die Mutter kam und sagte, ich soll lügen, oder den Papi anlügen. Er war schwach. Er war zum Betrug bereit. Aber er legt Wert auf den Segen. Der kann beten, erfahren wir auch dann später. Er kann auch verzichten auf momentane Befriedigung. Und später lässt er sich von Gott züchtigen. Er will den Segen. Das ist hier das Wichtige. Und Isaak, was erfahren wir von Isaak? Wie hat er dem Segen gegenüber, wie hat er sich dem Segen gegenüber verhalten? Nun, Isaak war ein Glaubensmensch wie Abraham. Aber Abraham war natürlich das große Vorbild. Wenn man einen ganz wichtigen Vater hat, ein wichtiges Vorbild hat, einer, der wirklich bekannt war für seinen Glauben, dem dann nachzufolgen, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, das ist oft nicht einfach. Und er wollte dem Abraham nachfolgen. Abraham hatte gesagt, bleib im Lande. Geh nicht nach Ägypten, wenn es eine Hungersnot kommt. Ich sage dir, mach nicht die gleichen Fehler wie ich und so. Das kam dann auch mal eine Zeit, wo es schwierig wurde im Lande Kanaan. Und da ging der Isaak in Richtung Ägypten, aber hat sich dann doch erinnert und der Herr hat ihn auch erinnert, geh nicht nach Ägypten. Bleib im Lande. Er blieb dann dort. Kapitel 26 lesen wir davon. Er will den Segen. Und Abraham hat ihm das beigebracht, beachte im Auge, was Gott uns verheißen hat. Behalte das im Auge. Diese Vision von dem großen Segen. Gott hat gesagt, dieses Land wird eines Tages uns gehören, unserer Nachkommenschaft gehören. Aber du musst dein Glaubensauge auf Gott gerichtet halten. Das war der Weg des Segens. Bleib im Lande, auch wenn's Land trocken wird. Da haben sie Brunnen gegraben. Brunnen, der erste Brunnen, und endlich haben sie Wasser gefunden. Dann kamen die Philister, haben die Brunnen mit Steinen zugeschüttet. Dann hat er brav wieder einen zweiten Brunnen gegraben, bis Wasser wieder gefunden wurde. Dann kamen die Philister, haben den Brunnen wieder zugeschüttet. Dann hat er einen dritten Brunnen gegraben und dann haben sie ihn wieder zugeschüttet. Oder haben gestritten, nein, das ist unser Brunnen, und haben ihn weggenommen. Den einen haben sie zugeschüttet, den anderen haben sie einfach weggenommen. Und er grabt einen vierten Brunnen. Er streitet nicht lange mit den Philistern. Er ist der friedliebende Isaak. Aber er bleibt im Lande. Und was lesen wir? Der Herr segnete ihn. Er wurde reich. Und die Feinde kommen zu ihm, die Philister, und sagen, wir sehen, du bist der Gesegnete des Herrn. Großer Segen hat er, großen Segen erlebt. Eine gute Haltung dem Segen gegenüber. Aber dann wird der Segen so groß, dass er in den Genuss dass er vor lauter Genuss des Segens Gott ein bisschen aus den Augen verliert. Und er hat das Essen gern. Und am Ende seines Lebens, als er alt wird, denkt er, jetzt werde ich wohl bald sterben. Jetzt muss ich noch meine Söhne segnen. Den Erstgeborenen muss ich segnen. Und er hat dann seine festen Vorstellungen vom Erstgeborenen. Der Esau, das ist genau der Mann. Hat nicht dran gedacht, was Gott gesagt hatte damals zu Rebekka. Der Ältere wird den Jüngeren dienen. Die Reihenfolge sollte umgekehrt werden. Er denkt überhaupt nicht an Gottes Wort. Woran denkt er? Sagt, Esau, komm her. Jetzt wird gesegnet. Aber zum Segnen braucht man Stimmung. Also, du gehst jetzt jagen, holst mir einen guten Hirschbraten, dann wird gegessen. Und wenn ich so richtig das rieche, den Segen des Herrn rieche und sehe, was der Herr, wie der Herr das Feld gesegnet hat und die Jagd gesegnet hat und überhaupt, wie der Herr uns gesegnet hat, dann werde ich dich segnen. Er schickt den Esau auf die Jagd, um den Segen zu holen. Zuerst den Hirsch als Segen und dann kriegt der Esau den Segen vom Vater. Es ist so eine Sache mit dem Segen. Es ist eine Gefahr mit dem Segen. Geschwister, es ist auch für uns eine Gefahr mit dem Segen. Es ist schön, wenn der Herr uns segnet. Aber man kann vor lauter Erfahrungen mit dem Segen Gottes, kann man auch Gott selber aus den Augen verlieren. Auch im geistlichen Bereich gibt es das. Man kommt zum Herrn, man kriegt Vergebung. Und man freut sich über die Vergebung. Ah, es ist so herrlich. Der Herr hat mir vergeben. Preis dem Herrn. Und man freut sich über die Freude, die man hat durch die Vergebung. Und dann später denkt man sich, wo ist eigentlich jetzt die Freude? Ich brauche wieder dieses Gefühl der Freude, dieses Springen vor Freude. Ich habe das nicht mehr. Und dann sucht man eine Erfahrung, ein Gefühl, eine Emotion. Das kann einem ein bisschen ablenken, wenn man plötzlich sich von den Gefühlen leiten lässt. Die Schrift sagt uns nicht, dass die Gefühle, die Emotionen das Erste sind. Manchmal nimmt der Herr uns ganz bewusst Sachen weg und dann erleben wir keine Freude. Und dann denkt man, der Herr ist weg. Nein, der Herr lehrt mich nur, dass ich jetzt lerne, dass der Himmel nicht auf Erden ist und dass ich jetzt nicht aus den Gefühlen heraus lebe. Wenn wir gehorchen, kriegen wir Segen. Wenn wir gehorsam sind, kommt oft Freude. Und dann suchen wir die Emotion. Aber der Herr zeigt uns dann, nein, du musst jetzt lernen, auch mir zu gehorchen, wenn keine emotionellen Erfahrungen da sind. Du musst lernen zu glauben. Glauben an die Tatsachen. Der einzige sichere Weg in unserem Leben ist Glauben, Vertrauen. Ihr kennt wahrscheinlich dieses schöne Bild von den, vorne ist diese Lokomotive. Die heißt Tatsache. Und dann kommt der Waggon, der heißt Glaube. Und dann ist hinten drin der letzte Waggon, der heißt Gefühl oder Erfahrung. Das ist die Reihenfolge. Vorne fährt die Tatsache. Und solange sich der Glaube an Tatsache hält und seinen Blick auf Tatsache gerichtet hält, geht alles gut. Wenn er sich aber umdreht, abkoppelt und um Gefühl und Erfahrung sich kümmert, dann funktioniert es nicht mehr. Die Tatsache fährt unbeirrt weiter, aber er hängt nicht mehr dran, hält sich nicht mehr an die Lokomotive, an die Tatsache. Die Tatsache ist Gottes Wort. Und ich muss lernen, zu vertrauen auf Gottes Wort. Und dann werden die Emotionen schon kommen, die Erfahrungen. Und ich muss mich nicht unbedingt immer nach den Erfahrungen ausstrecken. Ich muss mich ausstrecken nach Gottes Wort. Und ein großer Teil des Glaubenslebens wird ein Leben sein ohne gewaltige Erfahrungen. Das Gleiche ist ja auch auf dem Thema Musik. Wir kennen das. Ja, man möchte das erleben. Während man singt, möchte man so eine richtige, schöne Stimmung erleben. Und plötzlich wird die Stimmung wichtiger als der Text, den man singt. Warum man überhaupt singt? Ich singe dir, Herr, dir allein singe ich. Isaak hatte fünf Sinne. Einer war nicht mehr so gut, die Augen. Er war fast blind oder war ganz blind. Dann hat er noch 4 Sinne. Den Gehörsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn und Tastsinn. Und jetzt ist da der Isaak, sitzt da und da kommt der Junge rein und wenn er sich auf die Ohren verlässt, die Stimme ist Jakobs Stimme. Aber Moment, nein. Riechen tut er wie der Esau. Denn der hat die Kleider von Esau an und der hat den Braten, der immer so gut riecht in der Hand, so wie der Esau seinen Braten macht. Und dann kommt der Tastsinn. Lass mich dich tasten. Ah, Tastsinn sagt Esau. Geruchssinn, Tastsinn, Geschmackssinn. Ja klar, der Braten, der ist ganz nach Esau. Der täuscht sich. Warum täuscht er sich? Weil er sich verlässt auf die Sinne, die mit diesem fleischlichen Leib, mit dem Leib ganz viel zu tun haben. Mit Emotionen, mit dem Fleischlichen. Fühlen, fühlen, fühlen. Das ist sein Motto. Hätte er sich auf das verlassen, was er gehört hat, dann hätte er gewusst, das ist der Jakob, das ist nicht der Esau. Also auf der Basis des Fühlens segnete er den Mann, der vor ihm stand. Und es kommt wird ein großes Dilemma. Wir wollen oft mehr fühlen und weniger hören. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Aber in der Christenheit heute haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Das Problem heißt, weniger Wort, mehr Stimmung. Weniger Wort, mehr fetzige Musik oder mehr Stimmungsmusik, mehr Musik, die uns so richtig zum Anbeten treibt, dass man so richtig anbeten kann. Und man hat eine ganz falsche Vorstellung von Anbeten. Man verwechselt die Gefühle, die man hat, mit der Anbetung. Man betet sich selber an und seine eigenen Gefühle und meint, das sei göttliche Anbetung. Göttliche Anbetung ist Huldigung, wo man sich vor Gott niederwirft und ihn über alles stellt. Nicht viel mit Gefühlen zu tun. Heute meinen die Leute Anbetung, das Wort Anbetung hat einen ganz eigenen Geschmack bekommen unter manchen Christen. Anbetungslieder heißt es. Anbetungslieder braucht man, mehr Anbetungslieder. Und man meint Lieder, die einem vom Fleischlichen her stimulieren zu einer gewissen, so einem gewissen Gefühl. Ja? Ganz, ganz verkehrt. Das ist eine ganz große Not heute. Vor allem unter Jugendlichen in vielen Gemeinden in der christlichen Welt heute, in der evangelikalen Welt. Weniger der Text, mehr das Gefühl, das man hat, während man den Text singt. Das ist das Entscheidende. Weniger Wort Gottes. Wir fühlen uns gut, wir lieben diese Gefühle und wir wollen weniger vom Wort Gottes. Das ist langweilig, das ist, ach, das ist mühsam, da muss man arbeiten, da muss man lesen, da hat man Buchstaben, das ist, da muss man nachdenken, das sind so schwierige Sätze, das sind so lange Sätze, das ist, ach, nein. Und was passiert? Gemeinde Jesu heutzutage geht kaputt darunter. Gemeinde Jesu wird zerstört, weil die Christen nicht mehr gewohnt sind, wirklich mit dem Wort Gottes zu leben. Aber na, das Bild, ja, der PowerPoint mit wunderbaren Bildern, Hauptsache es sind schöne Bilder dabei, Hauptsache eine gute musikalische Untermalung. Vor kurzem habe ich gehört, es gibt jetzt schon eine extra Untermalungsmusik fürs Beten. In manchen Gemeinden gibt es so eine Hintergrundmusik und dann heißt es Beten. Und dann beten sie, während die Hintergrundmusik spielt, damit sie in Gebetsstimmung kommen. So wie der Isaac, damit er in Segensstimmung kommt, braucht er ein Essen. Und die anderen brauchen eine Melodie, ja, oder irgendeine Stimmung durch eine Musik hervorgerufen. Musik ist sehr gut, wenn sie so gespielt wird, dass es dem Text entspricht. Wie diese Lieder, die heute Morgen gesungen wurden und auch heute am Nachmittag. Lieder, die den Text unterstreichen. Lieder, die genau dem Text gemäß sind. Jakob achtete nicht mehr so stark auf das Wort Gottes. Das war nicht mehr so wichtig. Das hat er irgendwie nicht mehr im Sinn. Und dann kommt das nächste Problem. Ein Eheproblem. Der Herr hat ihn gesegnet mit einer Frau, einer tüchtigen Frau, eine Frau, die alles verlassen hat für ihren Mann, eine Frau, die stark war. Die war kein Schwächling. Wenn man 800 Liter Wasser schöpft, dann ist man kein Schwächling. Und sie war auch vom Gemüt her eine starke Frau. Das war gut so. Isaac brauchte so eine Frau. Aber dann gab es Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten in Sachen Erbfolge. In Bezug auf den Erstgeborenen. Ich weiß nicht, ob sie diskutiert haben oder ob sie überhaupt nicht diskutiert haben. Jedenfalls zu der Zeit, wo wir Kapitel 27 aufschlagen, haben sie nicht mehr diskutiert. Zu der Zeit, als er dann den Esau und den Jakob segnen will, zu der Zeit haben sie nicht mehr miteinander geredet über dieses Thema. Sie hört, der will den Esau segnen, geht schnell zum Jakob. Du Jakob, der will den Esau segnen, jetzt müssen wir schnell handeln. Und so entstehen viele, viele Probleme im Hause Isaak. Wie verhält man sich dem Segen gegenüber? Also wir haben gehört, Jakob, so ein gemischter Typ, einerseits will er den Segen, andererseits macht er es verkehrt, lässt sich verführen zu einem Betrug. Und dann sagt er noch zur Mutter, aber Mama, was ist, wenn der Vater das merkt? Kann das nicht dann sein, dass er den Segen in einen Fluch verwandelt? Was sagt sie? Sie lehrt ihm die fromme Lüge. Junge, du machst das. Du machst das jetzt. Und Jakob, wie er das gewohnt ist, gehorcht der Mama. Ist nicht stark genug, sich dagegen zu setzen. Gehorcht der Mama. Und was sagt die Mama? Der Fluch komme auf mich. Mein Junge, der Fluch komme auf mich. Aha, wunderbar. Mama übernimmt alles, wie immer. Auch den Fluch. Wie steht die Rebekka zum Segen? Rebekka hat ein großes Problem. Ihr Prinzip heißt, Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Hauptsache guter Zweck. Wie wir uns den Segen holen, das ist geheiligt dadurch, dass wir wollen ja was Gutes. Und das ist ja was Gutes, wenn wir uns den Segen holen, denn Gott hat gesagt, du kriegst den Segen. Also holen wir uns den Segen. Lug und Betrug, alles ist erlaubt, wenn es nur der Sache Gottes dient. Die Jesuiten handeln auch so. Das Motto der Jesuiten. Wir dürfen alle Menschen umbringen, Hauptsache es wird Gott geehrt. Rebekka will den Segen für den Jakob um jeden Preis. Und sie ist ihrem Jungen, den sie so liebt, gar keine Hilfe. Gar keine Hilfe. Sie lehrt ihn, wie man das Gewissen totschlagen kann. Der Fluch komme auf mich. Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Hör nur auf meine Stimme und geh und hole mir die Sache. Hole mir die Ziege und so weiter. Der Fluch kam. Der Fluch kam. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Der Schaden, den Rebekka angerichtet hat, war groß. Sie hat ihren Ehemann betrogen. Sie hat den Esau vergrämt, den anderen Sohn. Den Esau vergrämt, hat seinen Hass erregt. Esau hasst seinen Bruder zu Tode. Jakob wird in die Verbannung geschickt. Der ganze Ruf des Hauses wird geschädigt. Aber Rebekka wollte den Segen hier und jetzt. Hier und jetzt will ich den Segen Gottes haben. Egal, was es kostet. Hier sind also verschiedene Menschen, die verschieden stehen zu dem Segen. Übrigens, als der Esau dann heimkommt, dann sieht man auch das wahre Gesicht von Esau. Esau kommt heim, merkt, was ihm der Bruder Jakob angetan hat. Gott war ihm bisher immer egal gewesen. Jetzt kommt's raus. Hier und jetzt will er alles. Jetzt kommt er drauf, Segen wäre doch noch von Vorteil. Vater, hast du für mich auch einen Segen? Vater, gib mir einen Segen. Der Vater sagt, ich habe keinen Segen. Er will einfach jetzt, aber es ist zu spät. Zu spät. Er war ein geistlicher Nachkomme Kains, der bereit ist, seinen Bruder umzubringen. Aber er ist schlimmer als Kain. Kain hat seinen Bruder erschlagen aus dem Affekt heraus. Esau plant, kaltblütig, berechnend, warte nur. Wenn Papa tot ist, bringe ich dich um. Er sagt es ihm nicht direkt, aber indirekt. Wenn Papa tot ist, ist Jakob ein toter Mann. Und plant. Die Mama erfährt es. Und was macht die Mama, als sie das erfährt? Sie macht wieder einen großen Fehler. Anstatt dass sie jetzt hingeht und sagt, kommt alle zusammen, lasst uns Familienrat halten. Kommt, ich bin schuld. Ich habe das angezettelt. Ich habe unbedingt auf eigene Wege den Segen Gottes. Ich habe ihn nach eigenem Willen mir den Segen Gottes holen wollen. Ich bin schuld, vergebt mir. Und können wir jetzt nicht die Sache irgendwie schlichten? Können wir nicht einen Frieden jetzt finden, einen Weg, gemeinsamen Weg finden? Was macht sie? Nein. Sie hört, der Esau will den Jakob töten. Jetzt geht sie zu Jakob und sagt, ja, hast du gehört? Der will dich töten. Du gehst jetzt nach Mesopotamien. Du verschwindest jetzt. Verschwindest, bis die Luft rein ist. Und wenn die Luft rein ist, hole ich dich zurück. Ich habe alles im Griff. Nichts hat sie im Griff. Was macht sie? Sie geht zum Isaak, zu ihrem Ehemann und sagt, ach, die Frauen von Esau, die sind furchtbar. Die sind furchtbar, die Frauen. Das sind Kanaaniterfrauen. Hätte er doch keine Kanaaniterfrauen geheiratet. Wenn mein Jakob auch eine Kanaaniterin heiratet, was soll mir das Leben? Dann sterbe ich dabei. Könnte man nicht schauen, dass der Jakob da zu unseren Verwandten geht und sich eine Frau holt dort? Der Isaak denkt nach, ja genau, gute Idee. Komm her, Jakob. Du gehst jetzt nach Mesopotamien. Und was meint der Jakob? Er meint, das war seine Idee. Er meint, es war sein Gedanke, dass wir den Jakob jetzt wegschicken. In Wirklichkeit hat ihn die Rebekka einfach manipuliert. Sie geht den Weg der Manipulation. Und sie redet wieder nicht mit ihrem Mann, sondern zuerst mit Jakob. Ganz großes Problem in dieser Ehe. Kommunikationsproblem. Kennt ihr die 5 Eheprobleme? Es gibt 5 Eheprobleme. Es gibt nur 5. Wenn irgendwo Ehen auseinandergehen, dann waren entweder 1 von diesen 5 oder mehr von diesen 5 dabei. Was sind die 5 Eheprobleme? Erstens Kommunikation. Zweitens Kindererziehung. Probleme in Kindererziehung. Drittens Probleme mit den Schwiegereltern. Viertens, kriege ich sie alle zusammen? Kommunikation, Schwiegereltern. Kommunikation, Kindererziehung, Schwiegereltern, Sexualität, Probleme in Sexualität. Und wer weiß das 5? Eheproblem. Nein, das ist Gottesfurcht, das ist allgemein, das ist overall. Ja? Also ich rede jetzt von ganz konkret, dass man in der Ehe hat man Probleme miteinander wegen dieser Dinge. Ja? Und Geld, das ist Finanzen. Jetzt kam's. Das sind die 5 Sachen. Natürlich hat das ein geistliches Grundproblem. Klar, keine Beziehung mit Gott oder weniger oder irgendwie wenig gebetet miteinander und so weiter. Das ist klar, das ist nicht das Eigentliche. Das sind die Gebiete oder diese 5 Gebiete, wo die Eheprobleme entstehen. Hier ist es Kommunikation. Und was lernen wir? Was lernen wir aus dieser ganzen Sache? Ich habe bewusst das so ein bisschen so jetzt überflogen, um das Eigentliche herauszuarbeiten. Diese Menschen hier haben verschiedene Haltungen dem Segen gegenüber und der Herr kann nicht so segnen. Das Schöne ist, Isaak, jetzt dämmert es dem Isaak, Kapitel 28, Vers 1, als er den Jakob dann wegschickt, jetzt segnet er den Jakob mit dem Segen Abrahams und jetzt ganz bewusst. Das ist Kapitel 28, Vers 3, lesen wir das, wo er dann den Sohn ruft, den Jakob herbeiruft und er segnete ihn und er gebot ihm und sagte zu ihm, du sollst nicht eine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans. Mach dich auf, geh nach Paddan Aram zum Hause Bethuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter. Und Gott der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest und ergebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen nach dir, auf dass du besitzest das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Vater gegeben hat, dem Abraham gegeben hat. Also, jetzt kommt es, jetzt segnet er bewusst und jetzt segnet er im Glauben, Hebräer 11, im Glauben segnete Isaak den Jakob. Was ist das Ergebnis von dem Ganzen? Wir lernen hier sehr viel über Ehe. Eine Ehe, die gut begonnen hat, aber hier haben sich Sachen eingeschlichen und jetzt ist ein Desaster, eine Katastrophe. Der Fluch kommt über Rebekka. Sie verliert an einem Tag beide Kinder. Der Jakob geht nach Haran, da ins Mesopotamien, geht zurück, kommt für sie nie mehr wieder, für Rebekka nie mehr wieder, denn er hat seine Mutter wahrscheinlich nie mehr wieder gesehen. Als er 20 Jahre später heimkommt, lesen wir nichts von Rebekka. Wir lesen noch von der Beerdigung des Isaak. Von Rebekka lesen wir nie mehr was. Ja, ich habe alles im Griff, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Rebekka hat den Fluch bekommen, denn den Esau hat sie auch verloren. Der Esau, sein Herz war weg von den Eltern. Das war gebrochen mit den Eltern. Und er geht nach Seir, da ins Gebirge. heiratet noch zwei Kanaaniterinnen. Jetzt hat er mittlerweile schon 4 Kanaaniterinnen zur Frau, um die Eltern noch mehr zu ärgern. Ich soll meine Ehe überdenken. Sind Reparaturen nötig? Unser Auto hatte so ein Geräusch, es quietschte ständig. Und ich dachte, oh, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Misstöne, wenn wir Misstöne hören beim Auto, gehen wir gleich zur Reparatur, oder? Und in der Ehe, wenn es Misstöne gibt, in der Ehe, Reparatur ist nötig. Gehen wir zu einem Ehemechaniker, zu dem besten aller Ehemechaniker, Gott, und der möge uns auch helfen, dass wir vielleicht auch gut eine richtige Eheseelsorge mit Brüdern, die uns ganz konkret weiterhelfen können. Service ist nötig. Es gibt keine Ehe ohne Krisen, also ich glaube es nicht, dass es Ehe absolut ohne Krisen gibt. Wenn ich die Bibel lese, sehe ich sehr viele Krisen, weil wir sind Sünder. Es heiraten zwei Sünder. Die jungen Leute, die hier sitzen, sei dir klar, sei dir dessen bewusst, du wirst einen Sünder heiraten und du selber bist auch einer. Deshalb brauchen wir den Herrn dazwischen. Ehe heißt einer da und einer da und in der Mitte der Herr. Ehe. Oft merkt die Frau zuerst, dass es nicht klappt in der Ehe. Du fragst den Heinrich, wie geht's in der Ehe? Er sagt blendend. Du fragst die Maria, wie geht's in der Ehe? Sie sagt Katastrophe. Ja. Mein Verhältnis zu den Kindern überdenken. Wenn ich Schwierigkeiten habe mit den Kindern, was genau ist das Problem? Warum lügt mich das Kind an? Ja, das Kind hat gelogen, jetzt wird bestraft. Ja, Moment mal, warum hat denn das Kind gelogen, der Teenager? Hat er irgendein Spiegel meiner eigenen Fehler? Ist er ein Spiegel meiner eigenen Fehler? Warum rennt das Kind davon? Ja, kommt nach einer Stunde wieder. Warum rennst du davon? Ja, habe ich irgendwas vernachlässigt in meiner Beziehung zu ihr? Die Beziehung zu den Kindern, so wichtig. Und Jakob hat keine Beziehung zum Vater. Zur Mutter kein Problem, zur Mutter gute Beziehung, zum Vater keine Beziehung. Und der Vater kann nichts anfangen mit Jakob. Gibt es in meinem Leben etwas zu korrigieren? Jemand hat gesagt, jetzt habe ich meinen Kindern schon so oft gesagt, wie man es machen muss, und sie machen mir alles nach. Versteht ihr? Ich habe ihnen so oft gesagt, wie sie handeln sollen, und trotzdem machen sie mir es alles nach. Weil ich ein schlechtes Vorbild bin. Offen und liebevoll sich aussprechen miteinander. Kann ich zuhören, wenn der Teenager mich kritisiert? Oder gehe ich in die Luft? Du hast den Vater nicht zu kritisieren. Du bist gefälligst still. Fertig. Vielleicht hat er gerade recht, der Teenager. Die Art und Weise ist nicht richtig. Aber vielleicht ist die Sache trotzdem richtig. Ich falle ihm ins Wort und schimpfe ihn zusammen, weil er mir ins Wort fällt. Muss nachdenken. Kann ich in Ruhe anhören, was er mir zu sagen hat? Jemand hat gesagt, du brauchst das Herz deines Kindes. Du brauchst das Herz. Wenn du das Herz hast, dann hast du dein Kind. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, sagt der Vater zum Sohn. Sprüche 23. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Siehst du, ich mein's ehrlich. Ich liebe dich. Ich weiß nicht, ob der Isaak mit seinem Sohn so geredet hat. Das Öffnen des Herzens beginnt mit dem Öffnen der Ohren. Wenn das Kind den Eindruck hat, Papa hat sowieso nie Zeit, dann wird es auch nicht zu mir kommen, wenn es 13 ist. Ja. Familie lebt vom gemeinsamen Gespräch. Gemeinsames Gespräch. Nicht Rebecca redet mit dem Sohn, mit dem einen Sohn, und er redet mit dem anderen Sohn, der Isaak. sondern gemeinsames Gespräch, Offenheit, Gebet, Buße tun. Und der Vater sagt zum Sohn, zum Teenager, du, es tut mir leid, ich habe einen großen Fehler gemacht. Kannst du mir vergeben? Der Vater zum Teenager. Der Teenager fängt zum Weinen an. Dann weint der Vater auch. Und dann sitzen beide da und weinen. Preist dem Herrn. Preist dem Herrn. Und da kann man aussprechen sich. Was die Familie betrifft, habe ich gelernt, ein Bruder hat es gesagt und ich habe es für mein Leben gemerkt. Er hat gesagt, in der Weg geht so. Zuerst komme ich und meine Beziehung zu Gott. Dann kommt ich und meine Beziehung zu meiner Frau. Und dann kommt die Beziehung zu den Kindern. Zuerst muss meine Beziehung zu Gott in Ordnung sein. Dann muss meine Beziehung mit meiner Frau wirklich in Harmonie sein. Dann kann ich erst mit den Kindern. Sonst geht's nicht. Ja, aber wenn der eine Partner nicht mitmacht, dann gibt mir der Herr legt er mir eine Last auf, dann habe ich ein besonderes Los. Wenn der Mann, der Ehepartner oder die Ehefrau nicht mitmacht, dann darf ich mit dem Herrn zum Herrn gehen und darf mich selber prüfen, soweit an meiner Seite liegt, alles tun. Das ist der schwerere Weg, aber denken wir dran. Der Jakob hat 7 Jahre für die Rahel gearbeitet. 7 Jahre arbeiten für die Rahel. War ihm die Rahel wert? 7 Jahre. Vielleicht soll ich es jetzt probieren, mit 7 Jahre dienen, meinem Ehepartner, ohne was zu verlangen. Jakob hat 7 Jahre für Rahel gearbeitet, ohne von ihr was zu verlangen. Und jetzt als Ehepartner, vielleicht ist das der Weg. 7 Jahre für den anderen, ohne irgendetwas zu verlangen. Nur einfach dienen, dienen, dienen. Der Herr hat besondere Führungen, wenn ein Partner nicht gläubig ist. Oder wenn der eine Partner gläubig ist, aber er ist nicht zugänglich. Das gibt es. Es gibt schwierige, verfahrene Situationen. Echte Buße vor dem Herrn, ein heiliges Leben vor dem Herrn und auch um Vergebung bitten. Da fängt es an. Wenn es Streit gibt in der Ehe, da muss einer aufhören. Wenn einer allein streiten will, erstickt der Streit. Es ist möglich. Ja, aber die ist streitsüchtig. Ja, wenn sie streitsüchtig ist, wenn ich jetzt zornig werde, weil sie zornig ist, was zeige ich ihr? Schlechtes Vorbild. Ich bin ihr keine Hilfe mehr. Wenn sie zornig ist und ich bleibe ruhig, ganz ruhig, dann bin ich ihr ein Vorbild. Ich brauche ihr gar keinen Vorwurf machen. Ich brauche ihr nicht mal sagen, du sündigst, du bist zornig. Nicht sagen. Wenn sie zornig ist, kann ich ruhig sein. Und kann ihr freundlich, ganz ruhig antworten. Dann sieht sie, so wie er, hätte ich eigentlich reagieren sollen. Dann bin ich ihr eine Hilfe. Es hilft nichts, wenn ich ihr dann die Moralpredigt halte. Dadurch verändere ich sie nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, meine Frau zu verändern. Und du, Frau, es ist nicht deine Aufgabe, den Mann zu verändern. Die Bibel sagt nirgends, ihr Männer, verändert eure Frauen. Ihr Männer, macht eure Frauen macht euch eure Frauen untertan. Ja, macht euch, das hat der Herr nicht gesagt. Gut, wir sind am Ende, ich bin schon am Überziehen meiner Zeit. Ich musste diese Sachen jetzt anbringen, möge der Herr uns Gnade schenken. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade auf dieses Thema, es tut mir vielleicht nicht leid, aber es war jetzt einfach so geführt. Jetzt wollen wir dem Herrn danken dafür, dass wir von Isaak und von Rebekka so viel lernen dürfen, von diesem Ehepaar, wo es so gut begonnen hat. Aber zum Schluss, was ermutigend ist, Jakob hat schlecht begonnen und hat wunderbar geendet. Jakob hat wirklich eine schlechte Partnerwahl getroffen. Gott hätte ihm dann die andere, die Lea, er wacht auf und es ist die Lea. Und dann denkt er sich, oh nein, die Lea, ich wollte die Rahel. Er denkt überhaupt nicht an Gott. Überhaupt nicht. Er denkt nur an die Rahel. Statt dass er sagt, Herr, wenn du es so geführt hast. Nein, er will seine Rahel. Und wer war die geistlichere oder der bessere Charakter? Nein, die hübschere war die Rahel. Und der bessere Charakter? Man kann sehen an der Lea, sie war anders als die Rahel. Sein eigenes Studium. Also, möge der Herr uns Gnade schenken. Vielen Dank für eure Geduld, vielen Dank für die Gemeinschaft mit Ihnen und wollen wir uns dem Herrn anbefehlen. Und Herr, wir wollen dir auch danken, dass wir den Segen Abrahams, wie wir gerade auch gebetet haben, dass wir den Segen Abrahams empfangen durften in Jesus Christus. Dass der Segen Abrahams in Christus zu uns, zu den Heiden gekommen ist. Und dass wir jetzt in ihm Gesegnete sein dürfen. Wir danken dir für alles, was wir in dir besitzen dürfen. Und dass du dein Königreich aufbaust, heute unsichtbar, morgen sichtbar in dieser Welt. Und heute mögest du regieren in unseren Familien, in unseren Herzen, dass dein Name geehrt wird, Herr. Danke auch für die lieben Geschwister hier. Mögest du sie segnen und bewahren und zum Segen setzen für ihre Umgebung. Amen.